An der Tür von meinem Büro stand immer, aufpassen, da ist ein Kurpelzer.
Hier am Büro oder auch
in
dort?
China. Okay. In jedem Land, aber hauptsächlich in China. Aufpassen, da ist ein Kurpelzer.
Klaus Schlappner, Kurpfälzer durch und durch. Er hat sich nie verbiegen lassen. Ganz egal, ob er in Deutschland für das Wunder vom Waldhof gefeiert oder in China als Fußballentwicklungshelfer verehrt wurde. 1983 führte Schlappi den SV Waldhof Mannheim sensationell in die Fußball-Bundesliga. Er wurde mit seinem Pepita-Hut und den knorrigen Sprüchen schnell zum Medienliebling. Wie hat er die Zeit damals erlebt? Was haben Trainerkollegen wie Otto Rehhagel oder Ernst Happel zu ihm gesagt? Und wie hat Schlappi geschafft, Bundesliga-Trainer zu sein und gleichzeitig einen Elektrobetrieb zu führen? Mir hat er es erzählt. Knorrig, kurpfälzisch, grad raus und sehr unterhaltsam. Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Hier ist der SWR 4 Promi-Talk heute mit einer Trainerlegende. Klaus Schlappner ist bei mir. Herzlich willkommen, Herr Schlappner. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Sehr gerne.
Herr Schlappner, vor 40 Jahren gab es das Wunder vom Waldhof und Sie sind der Vater des Wunders. Jetzt erinnern sich gerade dieses Jahr natürlich ganz viele an das, was damals passiert ist. Waldhof Mannheim stürmt die Bundesliga. Wenn Sie jetzt ganz spontan zurückdenken an die Zeit, was kommt da als erstes bei Ihnen hoch?
Viel Freude. Ja, erfreuliche Zeit für die Region, für die Kurpfalz war das außergewöhnlich. Der Waldhof in der zweiten Liga jedes Jahr besser, besser, besser. Damals schon Auswahlspieler. Der erste Weltmeister war Alfred Schön 1981, ja. Und so hat man weitergearbeitet, individuell mit dem, was man hatte. Und dann 1983 Aufstieg in die Bundesliga. Das war in Kurpfalz Highlight, ja. Und die jetzt nicht nur die Fans oder die Zuschauer, sondern die ganze Bevölkerung. Da war alles ja unterwegs und jeder hat sich gefreut, egal ob beim Bäcker oder Metzger oder sonst irgendwo warst, ja, ging's um diesen Fußball und diese Bundesliga. Und der Start war dann die Bundesliga natürlich der 13.8. ja, gegen Werder Bremen.
2-0 gewonnen?
Ja. So wie
unglaublich. Man hat ja gedacht, ihr kommt und ihr geht gleich wieder.
Das hat man nicht vor. Hat man nicht vor. Und ich habe bei der Pressekonferenz meine erste Diskussion gehabt mit Otto. Ja.
Mhm, Otto Rehhagel.
Damals natürlich, ich war ja neu in dem, ich bin ja Seiteinsteiger, ich habe ja keine Bundesliga gespielt, aber die Trainertätigkeit, die hat mich interessiert, weil ich ja erlebt vom Geschäft her junge Leute ausgebildet habe, ja, in der Elektrotechnik und so. Also habe ich mir das auch zugetraut, so eine Mannschaft wie Waldhof zu entwickeln. Mhm. Und ich bin natürlich euphorisch in die Pressekonferenz. Und Otto hat dann gesagt, also ihr junger Kollege, jetzt tun Sie mal langsam, wir haben ja hier kein Theater, ne, und so. Aber wir sind gute Freunde geworden über die ganze Zeit. Und der Kontakt bei verschiedenen Veranstaltungen ist immer wieder gegeben. Und wir tauschen uns sehr gerne dann auch über allgemeinen Fußball, aber auch über die damalige Zeit aus.
Weil Sie jetzt gerade gesagt haben, Otto Rehhagel hat da versucht, Sie erstmal so ein bisschen zu dämpfen und so ein bisschen runterzuholen in Ihrer Euphorie. Ja. Sie haben Sie gesagt, Seiteneinsteiger, Elektromeister. Sie galten dann einige Jahre als der bekannteste Elektromeister Deutschlands, weil sie auch nie einen Hehl draus gemacht haben, natürlich, dass sie das immer weitergemacht haben auch. Ihr Betrieb lief ja weiter. Ja. Die Kollegen wie Otto Rehhagel, wie Udo Lattek, die mussten sich aber schon erstmal gewöhnen an diesen etwas seltsam knorrigen Kerl, der da mit seinem Pepita-Hütchen an der Seitenlinie stand und unfassbar selbstbewusst war.
Ja, ich habe also das vorher mir ja schon so nicht ausgedacht, sondern ich habe daran gearbeitet, dass ich auch in diesem Fachbereich als Fußballtrainer mir das zutraue, die sämtliche Lizenzen gemacht habe, einschließlich Fußballlehrer in Köln. Und den Betrieb weitergeführt. Ich bin halt morgens um 5:30 aufgestiegen. Ja, da sind meine Kollegen um 8:30 aufgestiegen. Mhm. Ja, aber um 5:30 war ich schon dann in der Werkstatt, hab vorbereitet, hab die Monteure rausgeschickt und dann zurück mit meiner Frau Kaffee getrunken und dann zum Training. Und dann die Baustelle zwischendrin wieder abgefahren. Was ist wo? Und danach ebenso. Geht alles, wenn man es will. Geht es. Und natürlich war das erstmal mit Argusaugen. Die Kollegen haben erst gedacht, was sind das für einer? Ja, weil sie mich ja nicht kannten aus der Bundesliga oder so. Aber Happel hat dann noch 2 Monate, 3 Monate haben wir Trainertagung gehabt in Bad Homburg. Und wir haben da zusammengesessen, dann nochmal in Frankfurt zusammengesessen. Und da kommt er so abends um 11 Uhr, ja, noch etlichem, was einfach getrunken worden ist und so weiter. Das gab es damals auch, ja. Da hat man nicht rumgetippt und gegoogelt, sondern man hat das in der Praxis umgesetzt. Und dann kommt er und sagt, du bist jetzt einer von uns.
Ernst Happel, legendärer Ernst Trainer Happel, vom HSV, Österreicher, sehr knorriger Typ.
Jetzt einer von uns. Und das hat mich ein bisschen geschuckert. Ja. Also geschuckert heißt Gänsehaut. Ne? Weil so schnell habe ich es nicht erwartet. Ne? Aber die haben gemerkt, dass ich bin ein anderer Typ, ja, wie Kollegen, die Philosophie aus dieser ganzen Geschichte machen. Dabei ist das eine praktische Sportart und dann brauchen wir Praktiker, da brauchen wir Typen, ja. Und das waren wir und wir haben da in den Jahren, wo ich mit denen zusammen war, diese 10 Jahre in den 80er, erste und zweite Liga, ja, wunderbar zusammen harmoniert und haben dann mit dem DFB harmoniert.
Lassen Sie uns nochmal schön bei dem Begriff Wunder vom Waldhof bleiben, ja. Herr Schlappner. Weil man muss das vielleicht denen, die damals den Fußball noch nicht so verfolgt haben, muss man natürlich nochmal erklären. Waldhof Mannheim war damals eine kleine Adresse auf der Fußballlandkarte, neben all den großen hier Stuttgart, Frankfurt, Bremen, München.
Und hatten vor keinem Angst gehabt.
Und Sie haben das mit kleinem Budget gemacht, mit Spielern aus der eigenen Jugend. Ja. Das, was heute eigentlich alle predigen, Spieler ausbilden und nicht nur kaufen. Und dann wieder fortschicken, sondern tatsächlich die echte Arbeit auf dem Trainingsplatz. War damals für Waldhof natürlich auch alternativlos, weil das große Geld war nicht da. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie mit dem Potenzial, das Waldhof Mannheim damals hatte, dass es da wirklich richtig nach oben gehen kann?
Also ich konnte ja zu dem Zeitpunkt nur so 30 Kilometer um meinen Standort, wo der Betrieb war, wo meine Familie war, vor allen Dingen auch, wo mein Büro war und wo meine Frau gemacht hat, ewig drei Tage, ja, also die ganze Zeit, konnte ich ja trainieren. Mhm. Ja, Darmstadt ging oder Waldhof ging. Was anderes ging nicht. Das wäre eine Stunde weg gewesen oder noch länger. Und der ältere Sohn war noch nicht so weit. Der hat seine Meisterprüfung noch nicht gehabt. Habe ich das ausgelotet. Und hat man die A-Jugend angeguckt, die dann deutscher Meister geworden ist. Ja, da war ich noch in Darmstadt. Aber ich war immer wieder dort am Trainingsplatz und auch bei den Spielen hat man das angeguckt und hab auch die Spieler dann positioniert für die Profis. Mhm. Ja. Und wir haben begonnen mit 7 Spielern, die 18 Jahre waren, ja. Später gibt's dann noch welche mit 18 Jahren. Jürgen Kohler und 17 Jahre Gaudino zum Beispiel, ja. Die Ausbildung, die liegt mir, ja. Ich habe Lehrlinge ausgebildet im Fachbereich Elektrotechnik.
Ist das eigentlich wirklich vergleichbar, dass das man sagen kann, ob ich einen Lehrling ausbilde?
Das ist doch klar. Der Fußball, das Training ist Ausbildung, ja, und im Fachbereich oder in einem Fachberuf ist genau der Jugendliche, der 14, 15, 16-Jährige, der geht in die Richtung, den Beruf will ich. Ja. Den Beruf, und da bin ich auch geeignet dazu, ja. Der muss es auch wollen und ich rufe die heute noch auf, ja. Gerade junge Leute, ihr müsst entscheiden, was für ein Beruf das ihr wollt und das mit Herzmacher und mit großem Engagement. Mhm. Wir haben genug Jüngere, die nicht rumheiern müssen für lauter Google-Kram, ja, sondern einfach in praktische Arbeit. Und war die Meisterschaft, also die Jugend, deutscher Meister bei der Jugend. Das war der erste Schritt. Ich war bei den Spielen dabei, bei den letzten Spielen.
Und haben Sie da gleich gesehen, dass Waldhof da einen Schatz hat, klar, den man heben kann?
Klar, ja. Wir haben sogar den Rahn verkauft von der A-Jugend her nach Mönchengladbach. Mhm. Und mit dem Geld konnte der Waldhof das erste Mal seine Spieler am Ende des Monats bezahle. Also so bezahle, dass die nicht alle 14 Tage oder schon irgendwas, sondern das war der erste Schritt. Das war abverlangt von mir. Ja, wenn man den abgebe, den Rahmen nach Mönchengladbach, diesen Betrag will ich für die Spieler. Mhm. Nicht für irgendwelche Schulden oder das und jenes, sondern für die Spieler. So, und dann haben wir den nächsten Schritt gemacht, die Mannschaft geformt, die jugendlichen Spieler, von Dimitri Yannis bis Alfred Schön. Also ich habe früher immer wieder mal gesagt, die Gattezwerger, ja, die waren dann in der Mannschaft und haben Erwachsene gespielt. Da musst du halt Mut machen. Mhm. Ja, da musst du das Training etwas anders ablaufen lassen. Da hat oft gefehlt, dass im Oberkörperbereich es fehlt nicht die Oberschenkel oder schon irgendwas hier vergrößert, sondern aber das Gefühl, oh, ich bin kräftig. Wenn so ein 18-Jähriger gegen erfahrene Bundesliga oder schon in der zweiten Liga spielt, dann braucht er einfach von der Psyche her. Das kann ich auch, ja. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Und dann war das das erste Jahr, mussten wir erst uns qualifizieren für die eingleisige zweite Liga. Ne? Und im zweiten Jahr sind wir in der Nachwuchsrunde Deutscher Meister waren gegen Mönchengladbach im Endspiel. Ja? Und im dritten Jahr sind wir aufgestiegen. Also, alles mit dem Stamm dieser Spieler.
Das ist natürlich das, wovon heute eigentlich jeder träumt. Aber wenn Sie nochmal uns mitnehmen in dem Moment, ich glaube, 3-3 gespielt in Duisburg,
ja,
in der zweiten Liga, und damit stand der Aufstieg fest. Was war da los bei euch in der Kabine?
Nicht nur in der Kabine. Die ganze Raststätte, die waren leer getrunken, bis wir heimgekommen sind. Ja, also, das muss man auch so einer Mannschaft dann überlassen. Ja, da ist der Verantwortliche vom Präsidium mit allem Möglichen überschüttet worden. Ja, da habe ich abgekriegt, die Spieler unter Nana, da gibt es schöne Bilder, wo man dann sieht, wie das Ereignis ja in den Köpfen da sich festgesetzt hatte. Und dann kommen wir zurück und ab nächster Woche, also ab der Folgewoche, war dann in der ganzen Kurpfalz war da Rambazamba und es war also enorm. Und ich hatte versprochen, wenn wir Meister werden und wir aufsteigen, dann fahre ich mit der Kutsch von meiner Heimat, von dem Ort, wo wir gewohnt haben, wo wir einen Betrieb hatten. Ja, ich bin ja Lamberter, aber ich habe damals in Biblis gewohnt. Jetzt wohnen wir in Jägersburg, das ist wieder ein bisschen um die Ecke. Aber
alles sehr nah beieinander.
Ja, klar, aber alles in der Natur und alles in der Kurpfalz. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, mit der Pferdekutsch fahre ich dann von Biblis nach Waldorf. Das sind ja schon fast 30 Kilometer. Und die ganze Ortschaft, überall haben sie gestanden an der Straße und haben Geduld gemacht. Es war ein Riesenereignis und man spielt es heute noch. Man spielt es heute noch, egal wo man hinkommt. Ja, wenn ich dann anfange mit meinem Dialekt zu schwätzen, ja, zu babbeln, ne? Und dann von meinem oder Bekannte von mir in Berlin war, Taxifahrer, ja, da sind sie von meinem, ah ja. Ja, ich bin von Mann. Erkennen Sie den Schlappi? Also, ja, so geht es dann rund. Ne? Also da ist was geblieben und es war natürlich sehr aufwendig für meine Familie. Ne? Also meine Frau, die hat das meiste abwickeln müssen. Ja? Die ganze kaufmännische Geschichte, Büro. Und ich hatte ja nur mittwochs frei. Also frei, ich habe nicht frei. Da konnte ich mich den ganzen Tag um das kümmern, was im Betrieb ist. Und wir haben da im Betrieb ja nicht Installation pur gemacht, sondern ich habe ja, wie ich mich selbstständig gemacht habe, was anderes gemacht. Ja, ich habe mich sofort mit Straßenbeleuchtung beschäftigt und solche Sachen und Mittelstand.
Betrieb und, haben Sie ja an Ihren Sohn dann irgendwann weitergeben können?
Ja.
Das ist natürlich auch ein großes Glück, oder?
Ja, der Folger war auch sehr gerne Fußballer. Nur, ich habe zu ihm gesagt, Herr Sohn, mach die Meisterprüfung, entscheide dich, entweder Meisterprüfung und du weißt, was du in 10, 12 oder 20 Uhr oder 30 Uhr hast. Oder du machst Fußball und machst ein Fragezeichen hinten dran. Mhm. Ja? Sag mir Bescheid, das war im November. Und irgendwann ist der Volker gekommen und hat gesagt, Vater, ich mach die Meisterschule, Siemensschule in Mannheim. Mhm. Und wir haben jetzt in der Familie 4 Meister. Ja, also
super.
In der Familie. Mhm. Ja, also der Volker, der Fritz, sein Sohn und der Uwe, der ist Goldschmiedemeister. Also wir haben eine Faible für diese Richtung und fühlen uns da auch wohl mit unserem Personal oder auch was wir erstellen.
Ja. Was aufgefallen ist damals, als Sie die Bundesliga erobert haben, war tatsächlich, dass Sie sich 0,0 verbogen haben. Also damals ja auch schon, Fußball war damals auch schon Showbusiness. Noch nicht so breit aufgestellt, aber das aktuelle Sportstudio oder sowas hat den Fußball ja auch schon als bunte Ware verkauft. Ja. Und Sie haben das, glaube ich, auch genossen, oder? Sie sind dahin und haben dann mit einem Dieter Kürten lustige Scherze gemacht, haben mit dem Publikum immer wunderbar interagiert. Also Sie musste man nicht zwingen, auch ein bisschen Show zu machen.
War das Show oder war das Normalität? Ja, also ich freue mich über andere, wenn die Leistung bringen. Ich freue mich über das meinige und natürlich meine Mannschaft und so weiter und so fort. Und da brauche ich also nicht irgendwo in ein Studio zu gehen und muss jetzt überlegen, Mensch, habe ich das richtig? Ja, drücke ich mich richtig aus? Mhm. Ja, ich habe schon Englisch gesprochen mit mehr deutschem Wetter als wie Englisch. Ja, also so ungefähr. Das macht man nichts aus. Mhm. Ja, ich war so und bin heute noch so. Ja, Sie werden mich jetzt nicht erwischen hier, dass ich anfange zu philosophieren, sondern ich so wie ich beruflich das sehe. Und wie ich das sportlich sehe, so werden Sie mich erleben hier am Tisch.
Hat Ihre Frau manchmal gesagt, Mensch, Klaus, muss es denn wirklich Bundesliga sein? Weil Sie ja gesagt haben, an ihr blieb wahnsinnig viel hängen. Hat sie manchmal bedauert, dass der Erfolg so groß wurde und auch dieser, heute würde man sagen, dieser Hype um Schlappi?
Ja, es ist so, dass sie mir das gegönnt hat sogar. Ja, weil sie wusste, dass ich an diesem Fußball hänge. Sie wusste, dass ich ausbilden kann. Ja. Ja. Das hat sie ja erlebt und auch selbst. Sie hat ja selbst ausgebildet, was Kaufmensch war. Und da haben wir ein Faible dazu. Ja, und meine Frau würde ich natürlich auch wieder heiraten, ist ganz klar. Ja, weil sie hat mir so viel geholfen. Sie hat mir den Rücken freigehalten. Mhm. Weil das Kaufmännische, das hat mir auch gar nicht gelegen. Mir liegt das Praktische. Ja. Ja. Und das habe ich auch umgesetzt und hab Jägerprüfung gemacht. Ja, ich war bei der Bundeswehr. Ja, da waren auch die Rekruten mit mir zusammen, haben mich erlebt und haben sich gefreut, wenn sie mich gesehen haben. Also es ist ja viele. Und dann drei Kinder. Ja, also ich habe nichts ausgelassen, die Familie zu beschäftigen, dahingehend, dass immer was los war.
Die hatten ordentlich zu tun. Und Sie haben, wenn Sie mal den Knopf ins Ohr machen, Herr Schlappner, können wir nämlich hören, dass Ihre Frau auch mal eine Rolle gespielt hat in einer Pressekonferenz während Bundesliga-Zeiten. Ja. Können wir uns gleich mal anhören. Das ist nämlich einer Ihrer vielen schönen Sprüche. Ich hoffe, Sie hören ein bisschen was.
Ja.
Ja. Da können wir uns nämlich mal ein paar Impressionen vom Wunder vom Waldhof anhören. Natürlich rund um die Hauptperson Klaus Schlappi Schlappner. Bitteschön.
Hey, super Waldhof. Ich am Zeiger. Hey, super Waldhof.
So, dass die Mannschaft also die Unterstützung von draußen noch braucht. Vielleicht noch ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre. Mir ist es lieb, wenn ich mal ruhig sein kann, aber im Moment muss man noch etwas dirigieren.
Mann, die Tabelle weg, rein! Uwe!
Herr Schlappner, haben Sie schon mal so viel Glück gehabt wie im heutigen Bundesligaspiel seit dem Aufstieg?
Ich habe das größte Glück gehabt, wie ich meine Frau geheiert habe.
Vom Waldhof wurde erbracht durch einen Mann, der mit allen Wassern gewaschen ist. Es ist unser Schlappi.
Schöne Töne, schöne Erinnerungen. Klar. Sie haben es da gesagt, das größte Glück in Ihrem Leben war, dass Sie Ihre Frau geheiratet haben. 60 Jahre.
Ja, das feiern wir jetzt dieses Jahr im August.
40 Jahre Wunder vom Waldhof, 60 Jahre Ehe mit Irene. In Lambertsheim kennengelernt.
In Lambertsheim kennengelernt, klar, ich bin Lambertsheim und wir feiern auch in Lambertsheim. Wir gehen in die Domkirche und dann werden wir mit einer größeren Freundeskreis, Familie natürlich und so weiter, werden wir das genießen. Und alle Dinge, die wir feiern können, werden gefeiert. Ja, wir fahren nicht irgendwo oder fliegen irgendwo hin. Wir waren genug unterwegs, zusammen. Und ich hätte all meine Aktivitäten im Ausland nicht gemacht, wenn nicht meine Frau dabei gewesen wäre oder hätte dabei sein können. Ja, ich meine, es gibt ein Land, da war sie schneller wieder daheim, als wie sie dorthin gekommen ist und wie es geplant war. Ja, es war im Iran, ist klar.
Ja, gut.
Nur mit dem Kopftuch und so weiter. Das hat sie nicht gemacht. Ja. Und wenn sie gekommen ist. Ich konnte das am Flughafen sehen, auf einem großen Bildschirm. Da hat er schon geguckt, wann geht der nächste Flieger wieder zurück, so ungefähr. Ne? Aber in den anderen Ländern, das war alles gut und alle Dinge, China war gut.
Ja, Sie sind ja nach China Anfang der 90er Jahre und da hat, glaube ich, ja sogar Ihre Frau dann das Okay gegeben.
Ja, also. Ja, so wie es sich gehört für uns Männer, ja, dass die Frau sagt, wo es lang geht, ne? Ja. So ungefähr. Die Chinesen waren wiederholt bei mir und wir konnten uns nicht entscheiden, weil der Betrieb war da und der Volker hat schon in die Hälfte übernommen, ja, und meine Frau hat die Hälfte behalten, also ich habe meine Hälfte dem Volker übergeben und es war ja für ihn dann was Neues, jetzt ist er Chef, jetzt muss er planen, jetzt muss er Geschäfte machen, jetzt muss Geld verdient werden, beziehungsweise die Mitarbeiter er braucht und so weiter. Also auf jeden Fall haben wir uns etwas schwer getan. Und dann war Finale und ich sage zu meiner Frau, hör mal zu, am Samstag, das war der 24. Mai, um 11 Uhr rufen die an. Und die wussten, wenn sie um 11 Uhr nicht anrufen, 11:05 Uhr geht nicht mehr. Ja? Also 11 Uhr geht oder davor, aber 11:05 Uhr nicht mehr. Die haben 11 Uhr angerufen. Ja? Und da wusste ich schon, ich sag, jetzt musst du hier. Jetzt musst du hier, ja. Und meine Frau ist dann hingegangen und hat sich das angehört, was die noch mal erzählt haben und so weiter. Und dann höre ich den Satz, ja, da gucken wir es uns mal an. Ja. Also, da sind wir am 15. Juni 92 sind wir eingereist, ja. Und meine Frau hat sich absolut wohlgefühlt. Sie wurde geachtet. Und die ganze Jahre, wo ich jetzt mit China zu tun habe, ist sie immer wieder dabei, fliegt gern mit. Wir haben einen Schrebergarten in Qingdao, ja, das haben Chinesen auch gelegt mit einem Gartenhäusler und so. Da fühlen wir uns beide wohl, ja. Und wir waren bis 98 quasi ständig dort.
Sie haben dem Fußball dort Professionalität gegeben, weil da waren die Strukturen natürlich noch nicht vorhanden, katastrophal. Viele waren überrascht damals, weil sie gesagt haben, der Klaus Schlappner, der gehört auf seine Scholle eigentlich. Der ist so heimatverbunden, den kriegt man da doch niemals weg. Wie?
An der Tür von meinem Büro stand immer, aufpassen, da ist ein Kurpelzer.
Hier am Büro oder auch dort?
In China. Okay. In jedem Land. Aber hauptsächlich in China. Aufpassen, da ist ein Kurpelzer.
Und Vorsicht,
mein Dolmetscher.
Hund. Nein. So ein bisschen, oder?
Der mein Dolmetscher hat dann diese Wörter gesucht in seinem Buch, ja. Weil er ja an dem Tag, wo er das gelesen hat, wo ich ihm gesagt habe: so, guck hier, aufpassen, da ist ein Kurpelzer. Ne? Und dann ist er am nächsten Tag. Ist er zu meiner Frau und hat gesagt, Frau Schlappner, ich kann das nicht finden, das Wort, ja, ich kann das nicht übersetzen, wie soll ich das machen? Das ist Dialekt, ja. Und das habe ich immer schön rausgehauen, egal, in jedem Land, wo ich war, stand es an der Tür, ja. Stand da mal aufpassen, da ist ein Lambada, ja, das war auch noch drin, ja. Aber die Kurpal, da kann ich ja immer sagen, ja, wenn ich gefragt wäre, ja, die Kurpfalz oder die Bergstraße, ja, also das ist das hessische Teil, ist kein Problem. Bei uns direkt davor ist der Frankfurter Flughafen, der geht da zu uns, ja, und so, ne? Da kann ich da angeben. Und die glauben es, ja.
Aber wann haben Sie denn entdeckt, dass Sie auch ein ganz neugieriger Mensch sind, der es tatsächlich auch rauszieht? Weil, wie gesagt, viele hätten gesagt, der kommt aus seinem Viertel da nie raus.
Das habe ich so oft gehört, ja. Also, da habe ich gesagt, du gehst da nicht. Also, doch, die Neugierde, die hat mich schon immer getrieben. Also, die Neugierde im Beruf, in meinem Beruf, oder die Neugierde dann als Jäger, ja, weil da musst du ja ein Nase haben, ja, ein Esel haben, wenn du dich in den Wald setzt und watscht, bis dich was anguckt, ja, wo du erlegen kannst, weil es weg muss oder so, ja, ich bin da kein Cowboy, ich kann mir die Natur angucken, ja, und hab da ein gutes Gefühl. Und die Neugierde war natürlich, Asien war schon mehr wie Afrika. Ich war vorher immer wieder in Kenia und Uganda und so weiter schon gewesen in den 70er Jahren. Aber das Asien, das hat mich interessiert. Ja. Weil ich will nicht sagen, es war entdeckt, sondern es war so, dass dass man dort drüber nicht viel hat übernehmen können. Was ist da? Und China war natürlich was außer der Reihe. Ne? Ja. Und das war dann zum Überlegen. Und ja, meine Frau hat gespürt, ja, dass mich das natürlich reizt. Hat dann entschieden. Und die Entscheidung war gut. Ja, und
Sie sind damals aber natürlich auch in ein Land gegangen, in dem es sehr streng zuging. Überwachung, wenig Freiheit. Bei Ihnen hat es auch in der Leitung geknackt, wenn ich es richtig weiß. Da ist auch einer mit drin.
Ja gut, da habe ich halt Nein gesagt. Also ich glaube, dass hier das Land richtig super werden kann. Und habe also so geschwätzt, ja, wie wenn ich mit einem XY rede. Ah, in China, das ist in Ordnung, die geben sich Mühe und so weiter und so fort. Und dann habe ich den nächsten Tag zu meinem Dolmetscher gesagt, zu Professor Yang Yawu, er sagt, wenn es noch einmal knackt bei mir in der Leitung, dann bin ich morgen daheim, ja, da fliege ich morgen heim. Und Herr Schlappner, Sie werden nicht abgehen. Er sagt, sei mal ruhig, meine Frau hat ein Gespräch, wo sie drei Tage vorher auf einmal gehört, wie sie mit einem anderen telefoniert hat. Da hat einer nämlich den falschen Knopf gekriegt. Ja.
Wiedergabe ist dann auf Aufnahme.
So ungefähr, ne? Also wir konnten das schon formulieren, dass das nicht ganz koscher war. Aber ich muss sagen, meine Frau oder ich, wir hatten überhaupt keine Probleme. Mhm. Ja. Wir haben unsere Pässe frühzeitig gehabt. Ja. Meine Frau ist nach 8 Tagen mit dem Auto gefahren in Peking. Ja. Mehr Fahrräder als wir Auto damals. Ja. Jetzt ist es umgekehrt natürlich. Und die ist an die große Mauer gefahren, wenn sie Besuch gehabt hat, weil auf einmal hatten wir so viele Freunde, ja, die uns besucht haben. Ne? Die da, können wir da kommen? Ja, sagt, okay, so und so, gibt es auch, ihr wollt zu uns und da geht es auch. Ja. Dann ist sie an die große Mauer mit denen gefahren und jeder hat seine Freude gehabt. Und meine Frau war auf einmal, habe ich gedacht, sie ist ja wieder heim, also wie man sich in Deutschland bewegt. Ne? Also nicht irgendwie eingeengt, gar nichts. Außer, wir haben fast jeden Abend irgendwo essen müssen, ja, weil der hat eingeladen, den Staatsrat eingeladen, der Sportminister eingeladen und so weiter. Da hast du immer, und hat dann die andere, es gibt ja dann die Generalsekretäre der Kommunistischen Partei und so weiter. Und ich habe da gar keine Probleme damit, dahingehend mit gehabt, obwohl sie in Deutschland gemeint haben, ich müsste da in die Kommunistische Partei eintreten. Ja. 1992 in der FAZ hat das Journalistin geschrieben. Ja, dann, nein, also das ist nicht der Fall. Und ich konnte also mit denen, ich will mal so sagen, und gar nicht so übertrieben, also so wie wir jetzt sprechen, konnte ich mit denen quatschen, ja. Also, weil es sind ja intelligente Leute dabei gewesen, also absolut intelligent, Ingenieure, die dann halt über diese politische Schiene Karriere gemacht haben, ja. Und der Staatsrat, der war auch noch Elektroingenieur, ja.
Ah, da hallo. Haben Sie eine große ja, Verbindung.
Sind mal wieder zusammengekommen, ja.
Und, aber wenn man heute über China spricht, dann ist da viel Angst. Wirtschaftlich, politisch. Man versucht, sagt jetzt gerade, man müsse sich von China eher lösen. Ich sehe schon, Abhängigkeiten beenden. Ja. Ihre Meinung?
Also am besten hinfliegen und sich das angucken. Ne? Mhm. So wie oft das der Fall ist, dass man einfach seine eigene Meinung vor Ort, ja, und zwar nicht eingeengt, sondern vor Ort, so wie man das gewöhnt ist, von hier sich bewegen kann, ja, sprechen kann, tun kann und dann durchs ganze Land, wenn möglich durchs ganze Land. Nicht nur wie touristisch, das so geplant, da hier und da. Nein, muss auch mal um die Ecke. Und das haben wir gemacht. Und dieses jetzige China ist doch erst 33 Jahre alt. Ja, nach 1990 hat sich das verändert. Deng Xiaoping hat gesagt, egal ob die Katz weiß oder schwarz ist, Hauptsache, die frisst die Mäuse. Ja, der gedanklich übertrage, egal wer uns helfen kann. Das war ich will nicht sagen Hilfeschrei, sondern eine Aufforderung, wer uns helfen kann, der ist willkommen. Und da haben wir am Anfang in den 90er Jahren sensationelle Entwicklung gehabt. War Deutschland absolut Nummer eins, ja, vor alle anderen. Wenn du nur angekommen bist, egal in was für eine Provinz, da haben die Schulklasse links und rechts gestanden, Spalier. dass du dann an den Ort kommen bist, wo du hin sollst, ja. Und dann ist in Deutschland hat man gekannt, der Bench, ja, das war der Mercedes-Benz, ne? Das Bier und Fußball in der Mittelschicht. Ja.
Und jetzt, wo Sie sagen, Sie haben zwei Bereiche versucht abzudecken. Ne? Fußball, klar.
Ja.
Fußballentwicklungshelfer und Sie haben selbst gebrautes Bier in China
verkauft. Ja, das ist in meinem gebraut worden und ist dann als Schlappnerbier geliefert worden. Ja, warum? Warum? Weil ich die Chinesen sind auf deutsche Produkte abgefahren. Ich bin ja kein Bierbrauer. Ich habe mit Bier gar nichts zu tun. Ja, ja. Und so, ne? Und ich kann aufzählen 7, 8, 9 Brauereien hier in Deutschland, wo ich gesagt habe, Mensch, da ist ein Markt,
ja.
da ist ein Markt. Ach, das ist schwierig und wir haben gerade das gemacht. Nichts, keiner. Und ich habe die Chinesen wieder, die sind dann wieder gekommen, Herr Schlappner, wie sieht's aus, können wir nicht da mit einer deutschen Brauerei und so. Also ich habe sie abgefragt, die wollen nicht. Und dann habe ich mal dem Volker, meinem älteren Sohn, dem zweiten, der auch in Asien gearbeitet hat, der war in Hongkong und in Thailand gewesen als Goldschmied und hat für eine Schweizer Firma da gearbeitet. Er hat gesagt, wenn ihr das machen wollt, sprecht mit. Und dann habe die in eine deutsche Brauerei gefunden, aus unserer Nähe sogar. Und dann ist geliefert worden. Ja, dann gab's aber die Chinesen wollten dann, dass ich da drauf bin, ja, und auch noch Name, und dann haben wir 26.000 Hektoliter im Jahr 96, 97 geliefert. Alles gut gegangen und so weiter und so fort. Und bei der zweiten Lieferung hat die deutsche Firma gemeint, sie könnt ein Dokument handschriftlich verändern.
Ein Lieferpapier,
genau. Immer.
Ja, dann ist natürlich durch.
So, ja. Und dann musste mein Sohn, der zweite, da oben, der musste sich dann drum kümmern, weil der noch in Asien war. Ich war in der Zeit nicht in Asien gewesen, also nicht in China gewesen. Aber ich konnte da dann trotz allem helfen, dass das nicht zu einem Eklat kommt und dass wir da rauskommen. Mhm. Und dann habe ich zu meinen Söhnen gesagt, jetzt ist Schluss. Das sind Größenordnungen, siebenstellig. Ja.
Ja, da wird's hart.
Ja, und wir sind ein Familienunternehmen, wir sind ein Handwerksbetrieb, wir haben ganz klare Vorstellungen, ja. Aber wir sind kein Spinner und machen keine Lotterie mit dem, was wir an Arbeit hier leisten müssen. Und dann war das dann eingestellt.
Also kein Schlappnerbier mehr. Ja,
die haben es noch auf der... Die haben sie halt noch auf der Schränk stehen.
Ja.
Auf der Wohnzimmerschränk stehen noch die Flasche und die, weil das war ja was Außergewöhnliches, ja. Das vorher war XXO, diesen Cognac oder irgendwas, war so ein Spezialname und das war dann das Geschenk. Das war das wichtigste Geschenk. Wir sprechen von 92, 93, 94, also 90er Jahre. Heute haben die allen Krempel.
Gehen wir zurück wieder nach Deutschland und sprechen noch ein bisschen über Fußball. Natürlich sind Sie da immer noch ein absoluter Experte, aber einer, glaube ich, der auch so ein bisschen die Lust verloren hat an dem, was heute Fußball bedeutet. Woran liegt das? Ist es der Zirkus drumherum oder ist es, ich darf es mal sagen, die Verwissenschaftlichung von Fußball? Sie sind wahrscheinlich noch einer, der sagt, Leute, Fußball ist Arbeit, muss man trainieren, kann man trainieren. Heute sind es 5 Laptops, 8 Sensoren, 7 Pulsuhren und vom EKG bis zum Laktattest, was weiß ich. Also eine Riesenblase rund um den Fußball, das ist nicht mehr ihrs, oder?
Ja. Beginne du zuerst mal mit der Ausbildung. Ja? Wenn Jugendliche ausgebildet werden, wie wenn sie Abitur machen würden, ja, das ist ein absoluter Quatsch, weil die Selektion von Jugendlichen, die hat nichts mit einer schulischen Ausbildung zu tun, ja. Sondern mit dem, was seine Neigung ist, was seine Freude ist. Und Kinder können sich über Fußballspiele freuen.
Ja.
Das habe ich auf der ganzen Welt erlebt. Ja, ich habe auf Sumatra auf dem Parkplatz den Ball mal hingeschmissen und bin im Auto sitzen geblieben mit meinem Dolmetscher unmittelbar vor der Schule. Da waren am ersten Tag 24 Stunden Kinder mit dem Ball, ja, weil die hatten ja keinen Ball, ja, beschäftigt. Am zweiten Tag waren es 40. Dann habe ich nochmal 2, ja. Und was ist gebracht worden? Hieben drüber, Schulranzer hier, zwei Tore,
genau.
Dann haben die drei Felder gemacht, haben gekickt. Überall, bis hier in die Mongolei. Ja, zum Beispiel, da sind die noch mit den Pferden angeritten, ja, dass sie auf dem Platz, auf dem Kunststraßeplatz trainieren konnten. Also China sind begeistert über Fußball. Der Fußball gibt jede Generation die Möglichkeit, Freude zu haben. Mhm. Und es ist ein Mannschaftsspiel. Und es geht nach Regeln. Ja, und es geht noch Regeln, gerade bei Jugendlichen, ja, sie verfolgen dann mal die Regeln, nicht nur daheim am Küchentisch, sondern die Regeln, wenn man gegen jemand spielt, gegen den anderen spielt. Und auch das Verlieren in so einem Ablauf ist für Jugendliche auch wichtig. Also, wenn man die Jugend hier einengt und sagt, wir müssen so trainieren, von unten nach oben. Diesen Satz habe ich so ab 2005 gehört. Von unten nach oben müssen wir gleich trainieren. Absoluter Quatsch.
Also quasi die ganz Jungen trainieren wie die Nationalspieler.
Ja, nicht in der Belastung, nur immer selbe.
Ja, vom System her. Ja,
das ist wie wenn du Bäcker ausbilden tust und jeder Bäcker macht dasselbe weg. Ne? Mhm. Ja, dann kriegst du schon die Krise. Ne? Also, und der Junge muss seine Neigung und seine Möglichkeiten trainiert werden, dass er sich auch über seine persönliche Leistung freut und dadurch entsteht auch der Ehrgeiz, ich will Stufe höher, ich will in der Amateurliga spielen oder noch höher. Und da ist bei uns vor allen Dingen die Jüngere, die ich hatte, die wurden nicht eingeengt, ja, sondern die konnten sich weiterentwickeln, nur ich habe aufgepasst, da fehlt's. Und das muss dazu, ja, das müssen sie dazu lernen. Der Jürgen Kohler hat zu mir auf dem Trainingsplatz gesagt, Trainer, ich will Nationalspieler werden. Da war der Gattezwerg 18 Jahre alt. Mhm. Ja? Und er hat es geschafft. Ja, den musste ich bremsen. Mhm. Das kommt auch dazu. Aber er hat sein Spiel, was er gekönnt hat, gewollt hat, ja, hat er umgesetzt. Und ist weltweit einer von den Besten geworden.
Also nehmen wir mal Jürgen Kohler, damals war das noch der Vorstopper, also ein genialer Abwehrspieler.
Spiel, so in die Richtung.
Weltmeister 1990, ja. Sie hatten aber auch einen wie Maurizio Gaudino, ja. ein wunderbarer Techniker, so ein bisschen Bruder Leichtfuß. Ja, ja. Den haben sie aber auch kicken lassen. Sie haben das kicken lassen, was er konnte.
Der Bruder Leichtfuß kam nicht von ihm, ja, das ist das Umfeld, was bei ihm eine Rolle gespielt hat. Ich wusste über die Probleme der Spieler Bescheid, nicht weil ich neugierig war, sondern ich konnte helfen, ja. Und der Mauri, der hat natürlich alle Freunde gehabt und manches ist da nicht alles rund gelaufen und wie bei anderen Spielern, nicht nur bei dem, ja. Und da konnte man nachfragen, da konnte man helfen und da ist auch wieder viel bei meiner Frau über den Tisch gegangen, bei verschiedenen Sachen, ja. Und wenn so ein Jugendlicher oder so ein Jugendspieler damals, ja, in der Anfangs 3, 4, 5 Jahre, der hat von jetzt auf nachher 15.000, 20.000 D-Mark verdient. Mhm. Ja, wie soll denn der da oben in der Birne das verkraften? Mhm. Ja, und da muss natürlich auch Leistung gezeigt werden. Und ich bin ein Leistungsfanatiker. Ja, also es muss Ergebnis von dem, was man macht, muss man erkennen. Und das muss man auch so lange bearbeiten, dass es funktioniert, dass es gut ist, dem Arbeitgeber gegenüber, der Kundschaft, also Fans oder Kunde, die im anderen Fachbereich sind, die müssen zufrieden sein. Und das ist der Punkt, was mir fehlt, dass nicht mehr drüber gesprochen wird, dass der Spieler sich auch individuell entwickeln muss. Individuell, wie er glaubt, dass er das kann. Und nicht, das heißt, ja, ich frage meinen Berater oder ich frage meinen Denzel und jenes. Da irren ja so viel um die Spieler herum, ja, wo du nicht weißt, inwieweit das jetzt überhaupt die Eltern oder er selbst entscheiden kann. Und die Entscheidung, was ich selbst will, das ist die wichtigste. Ich habe jetzt in den letzten Jahren keiner erlebt, der von der Jugend her, gerade bei der Auswahl von U16 angefangen, U17 und allem, was es noch gibt, gesagt, so nach dem Motto, oh, Das kann ich erkennen, ja. Der will Nationalspieler werden, der will ein Profi werden, ja. Und so ist es auch im normalen Beruf. Ja, das Wort Profi hat ja nicht nur was mit Fußballer. Ich nenne die im Moment, das sind Profitis, keine Profis. Ja, aber in jedem anderen Beruf hast du auch die Profis, die mehr leisten können, weil sie tüchtiger waren und.
Heißt das, wenn ich da einhaken darf, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel die Probleme sehen, die die Nationalmannschaft hat, auch unter Hansi Flick, da hat man ja genau das Gefühl, diese Bereitschaft irgendwie mal über die Grenze zu gehen, dass es mal ein bisschen weh tut, dass es mal ein bisschen, ne? Wird immer weniger, weil das schon in der Jugend keine große Rolle mehr spielt?
Das ist ja genau das Thema. Wenn ich jetzt, Sie sagen Flick, den ich eigentlich gemocht habe, ja, mit seiner Spielweise, mit seiner Tätigkeit bei DFB und dann bei Bayern München, dann wieder zurück und so weiter und jetzt wieder beim DFB. Es kann doch nicht sein, dass ich noch so eine Gurke Weltmeisterschaft, ja, von dort aus, der eine Spieler geht in Urlaub dort und der andere Spieler geht dorthin, von dort aus, ja. Und die Familie sitzt auf der Tribüne und der Friseur ist dabei, ja. Und solche Sachen. Es ist, die Weltmeisterschaft ist doch kein Ausbildungsurlaub oder irgendwas, ja. Und dann ist fertig, vermurkste Weltmeisterschaft, wo uns alle auf den Keks gegangen ist, ja, wo uns alle belastet hat, wo der den Fernseher ist am liebsten durchs Fenster gejagt, ja. Dann liest du, dass die zurückfliegen, da geht der erste raus in München, ja, der nächste in Frankfurt und 3, 4 fliegen gar nicht mit zurück. Nee, Kollege Flick. Die haben am nächsten Tag im Raum 24 beim DFB in Frankfurt alle anzutreten. Du hast einen Schlüssel in der Tasche. Wenn alle drin sind, nein, und den Schlüssel rum. Und denen Patienten mal gesagt, ja, was Sache ist, wie die der deutsche Bevölkerung, den deutschen Fußballfans auf den Zeiger gehen. Das ist eine Frechheit, ist das, was dort nicht nur das Spiel, was dir auf den Zeiger geht, sondern was denn noch passiert, ist ja genau das gewesen, so wie die da drin rumgeeiert sind. Mhm. Ja, und dann hast du in Deutschland hast du noch Spieler, die Ärmel hochkrempeln, gerade zu der Zeit, weil Weltmeisterschaft ist ja nicht eine Ausbildung auf Jahre, sondern das ist ein einzelnes Turnier. Das ist eine komprimierte Zeit. Dann hole ich mir die beißen und kratzen.
Wissen Sie, was mir gerade in den Sinn kommt, Herr Schlapp, ne? Sie sind 83, ne?
Ja, sieht jeder.
Aber dieses Feuer, ich würde es gerne mal wieder sehen an der Seitenlinie und in der Pressekonferenz. Den Pepita-Hut haben Sie noch irgendwo, oder?
Ja, klar.
Sprich, wenn jetzt einer anruft und sagt, für ein Jahr, Schlappi, wir brauchen einen, der mal wieder Raum 23 abschließt für ein paar Stunden. Keine Chance mehr?
Ich bin nicht dran, Alter. Also ich bin nicht dran, ich bin nicht in, aber dran. Ja, also dran heißt, mich interessiert es. Ja. Mich interessiert es, weil die deutsche Jugend hat auch das Recht, zu dahin gehen zu motzen, ja, nicht nur die Strasse Kasper da, ja, sondern die, wo auf dem Platz sind, die Jugendlichen, müssen die Chance haben, in der Bundesliga zu spielen, von der Bundesliga oder zweite Liga dann an die Nationalmannschaft. Mhm. Und mich regt jeder Transfer von Ecuador zum Beispiel, in 18-jähriger Abwehrspieler, der nach Deutschland transferiert wird, das hat jetzt von meiner Seite nichts mit dem Pool zu tun, sondern ich finde keiner hier, der mit 18, 19, 20 als Abwehrspieler agieren kann. Dann sage ich zu jedem, hör zu, zwischen Darmstadt, Worms, Kaiserslautern, in Karlsruhe und Waldhof, Sandhausen wegen mir noch, ja, mache ich dir den in 4 Monaten. Da hast du den Abwehrspieler, der dort genau neu passt.
Und dann legen sie los, aber sie feiern ja nur noch.
Ja, das mache ich.
Oder?
Ja, aber diese Feier ist was Außergewöhnliches. Vor allen Dingen jetzt die erste ist ja eine familiäre Feier im August. Ja. Die zweite, 40 Jahre, das erste Bundesligaspiel. Mhm. Warum feiern wir das? weil wir was erlebt haben, die Mannschaft hat was erlebt, die Spieler haben was erlebt, was sind daraus Karriere geworden, ja. Aber das war natürlich eine Arbeit, wo du mit dem Einzelnen nochmal separate Abläufe gemacht hast, wo er schwach war, ja. In Gaudin hat mal als Vorstopper gespielt, bei Freundschaftsspielen, ja, wo es um nichts gegangen ist. Mhm. Und der Jürgen Kohler war Mittelstürmer, ja. Nur zum Beispiel. So denke ich, dass ich das richtig mache, ja. Oder in Trainingsbetrieb, ja, gerade der, wo mitentscheidend war in dem Duisburger Spiel, weil der so einziges Tor in der ganzen Saison gemacht hat, ja. In Schuss, wie der hat alles erledigt, ja. Nur er hat sich nicht getraut. Der hat von über 40 Meter, 50 Meter diagonal jemand auf der anderen Seite den Ball auf die Brust spielen können und vom Tor war Katastrophe, ne? Und ja, was hat er gemacht? Der war mal 8 Tage Torwarttrainer. Dann war er in den nächsten Wochen nochmal 3-4 Tage. Ja, da sind nicht mehr über dem Tor die Spatze oder die Schwalbe weggeflogen, ja, auf dem Baum, ja, oder die Krähe, sondern Tor getroffen und ins Tor getroffen. Und so denke ich, muss man vorgehen, dass auch der Spieler, der junge Spieler, seine Erlebnisse hat. Ja, das wird nicht immer gelobt, ja. Also manche waren zur damaligen Zeit manchmal schon froh, ja, wenn ich mal eine Pause gemacht habe.
Ich glaube, Sie waren schon auch ein harter Hund, oder?
Aber nicht, weil ich das so wollte, sondern weil es sein musste. Trainieren Sie mal. Ja, in der zweiten Liga eine Mannschaft, wo 7, 8 um die 19 Jahre alt sind. Hm. In der Mannschaft. Und dann in Folge weiter, dann in der Bundesliga, ja. Und die sind alle in Zeit, wo dann Familie gegründet werden oder gegründet werden können. Natürlich hat der Erste, der dann ein Kind kriegt hat, von mir den Kinderwagen gekauft kriegt. Ja, der hat den Kinderwagen gekriegt von mir. Hier, Familie ist wichtig. Oder meine Frau ist auch mit den Frauen damals zum Kochen, ja, bei unserem Präsident, der ein Hotel hatte. Und die Frau führt es heute noch und die Tochter. Da sind wir hier und, oder sie ist hier, oder auch die jungen Frauen, die Freundinnen damals, ja, da waren, Freundinnen waren teilweise 16 Jahre alt, ja. Und da ist ein Profi, ja, der samstags nicht als Tanzmariechen irgendwo unterwegs hat, sag ich hin, oder in der Disco, sondern der hat einfach kontrolliert, sein Profitum organisieren müssen. Mhm. Und die Frau, wenn wir im Auswärtsspiel waren, hat sie die Mädel und die Frau natürlich auch eingeladen und dann habe ich die alles Mögliche dann abgewickelt.
Dann nehme ich mit, weil man soll ja von den Älteren lernen, Herr Schlappner. Familiäre Atmosphäre und aber auch absolute Leistungsbereitschaft, das waren so ganz wertvolle und wichtige Zutaten, ja. Vom Wunder von Waldhof. Ja. Ich hoffe, Sie bleiben so laut. Ich hoffe, Sie feiern tatsächlich jede Gelegenheit.
Ja.
Und haben jetzt aber auch ein bisschen Zeit, das einfach nochmal zu genießen, was damals war, so im Rückblick. Und ich hoffe, dass wir Ihre Stimme ein bisschen öfter hören im Fußball. Ich glaube, da, wie sagt man hier, da muss man ein bisschen rauchen. Hey.
Ja, aber gewaltig. Ja. gewaltig. Die Schlussagentur Karuic macht das schon seit Jahren. Und tun wir da nicht immer gerade Freunde beim Deutschen Fußballbund da gewinnen. Aber ich sage meine Meinung, und zwar nicht irgendein Quatsch, sondern da, wo sie drauf achten müssen. Und das fehlt mir im Moment. Und deshalb sind wir unzufrieden als Fan, als Fußballfan, nicht Schreifan, sondern Fußballfan oder Zuschauer. Wir sind unzufrieden mit dem, was wir im Moment auf dem Platz sehen. Und wir haben früher keine Wissenschaft gebraucht. Da haben andere schon, angefangen. Die haben Kicker kennen. Ja. Und wir haben früher zufriedene Spieler gehabt. Auch keine Profitis, die Weltmeister geworden sind. Ne? Also, wer mir sagt, wir brauchen also da einen Trainer von einem europäischen Umfeld, ja, an einem anderen Land, oder einen Trainer von da und da, da greife ich mir in den Kopf, ja. Das ist genauso, wie wenn mir einer sagt, wir brauchen einen Elektriker von China, dass du die Jugend ausbilden kannst. Also, Hallo.
Sagt die Trainer- und Ausbilderlegende Klaus Schlappner. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich habe Ihnen unheimlich gern zugehört.
Und jetzt hören wir auf, oder wie?
Jetzt hören wir auf und trennen uns im Guten. Herr Schlappner, vielen Dank.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der SWR4-App und natürlich in der ARD-Audiothek. SWR4, da sind wir daheim.